Ein 80-jähriger Whisky für rund 100.000 Euro. Das klingt nicht nur nach Superlative, das ist auch eine. Denn dieser Whisky erschien vor kurzem im Handel. Ja gut, beziehungsweise dort ist er nie angekommen, denn er war schon ausverkauft, bevor er überhaupt bei den Händlern war. Ziemlich verrückt, oder? Das Irre daran, Whiskys mit einem Alter von 30, 40 oder noch mehr Jahren Fassreifung schmecken mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht besonders gut. Sie waren häufig einfach zu lange im Fass. Für ein tolles Whisky-Erlebnis musst du daher keinen Kredit aufnehmen. Und im Gegenteil, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis findest du viel weiter unten. Was du dabei über den aktuellen Whisky-Markt wissen musst, das verrät dir jetzt Michael Gradl im Interview. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Eine Podcast-Episode wie diese verschlingt einiges an Arbeit. Recherche, Vorbereitung, Interview, Nachbereitung. Zudem verwenden wir in zahlreichen Episoden Spezialequipment, Musik und Soundeffekte, die wir natürlich einkaufen müssen. Alles mit einem Ziel. Dir eine tolle Zeit, viele Informationen und spannende Gesprächspartner zu liefern. Wir möchten dir tiefere Einblicke in die Szene, in den Markt und in die Whiskys geben. Mehr als du irgendwo sonst findest. Um dies zu bewerkstelligen, erscheint jede Woche eine neue Episode und der Newsletter passend zu jeder Episode mit zusätzlichem Downloadmaterial. Um dies auch weiterhin zu stemmen, sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Ich würde mich daher freuen, wenn du uns auf Steady unterstützen würdest. Den Link zu unserer Steady-Seite findest du auf alphaspirits.com oder in den Shownotes dieser Episode. Und natürlich haben wir dort auch ein Extra für dich vorbereitet. Ich danke dir schon jetzt für deine Unterstützung. Michael, in den letzten Wochen habe ich so das Gefühl, sind unverhältnismäßig viele Ankündigungen zu neuen Whiskys gekommen. Also zumindest hatte ich jetzt das Gefühl, dass es deutlich mehr sind als in den Wochen zuvor. Ging dir das auch so?
Ja, ich meine, es ist jetzt Jagdzeit. Wir sagen immer unseren Kunden auch, September ist eigentlich die Jagdzeit und Oktober ist die Zuschnappzeit und November ist es zu spät, um Whisky zu kaufen. Also die Besonderheiten. Man versucht im August, wo sie auch drüben in Schottland ein bisschen Zeit haben, die ganzen Abfüllungen zu machen, die dann so langsam rüber wackeln und dann im September bei uns sind und dann natürlich auch gleich angeboten werden. Wir hatten also auch schon wieder Aufreger, weil wir den Christmas Malt von Big Pete schon Ende September angeboten haben. Ja, wenn er denn da ist, Schottland macht eins, die verschicken das alles gleichzeitig nach Europa, nach Asien. In der Zwischenzeit wird es bald so sein, dass nach Europa länger dauert wie nach Asien. Aber jeder bekommt und wenn es dann da ist, ja, dann tun wir es raus. Und ja, genau, das ist das, dass man sagen, jetzt ist es vermehrt. Das Phänomen haben wir aber jedes Jahr September Jagdzeit.
Also quasi das Lebkuchenphänomen, dass sie schon im August im Handel sind, jetzt auf Whisky übertragen.
Es ist das Gleiche, ja, auch bei Lebkuchen. Aber es ist so, also wir haben uns ja dran gewöhnt. Wir sind ja in einer Lebkuchenstadt und wir wissen genau, wann die wieder das Produzieren anfangen. Das riechst du. Ja, es ist eine schöne Zeit. Wir haben dafür den Vorteil, dass wir Weihnachten keine Lebkuchen mehr sehen können, weil wir alle schon im September hatten.
Und ja klar, man muss aber auch natürlich sagen, es macht auch Sinn, die im September, also nicht die Lebkuchen, sondern die Whiskys im September rauszubringen, weil man dann halt ja schon so langsam das Weihnachtsgeschäft ankurbelt. Aber ich habe so dieses Jahr ein bisschen so das Gefühl, als ob dieses Jahr im Dezember fünfmal Weihnachten aufeinander auf den gleichen Tag fällt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt anschaue, was so in den letzten Tagen und Wochen erschien, da war jetzt zum Beispiel was, ja, was so für mich persönlich die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, war der Glenlivet 80 Jahre von Gordon & MacPhail. Und da muss ich sagen, das klingt ja natürlich total spannend, 80 Jahre Reifung. Aber wenn ich höre, dass der mit 100.000 Euro pro Flasche und das recht schnell ausverkauft war, da muss ich sagen, da kann ich irgendwie nur den Kopf schütteln. Also kann das sein, dass manche Whisky-Unternehmen so ein bisschen den Bezug zu normalen Whisky-Trinker verloren haben, wenn man für deren High-End-Produkte jetzt einen Kredit aufnehmen muss?
Ja, also ich bin jetzt hier etwas beeinflusst. Ich war ja einer der Erleuchteten, der da dabei sein durfte und auch diesen 80-jährigen Whisky probieren durfte. Wahrscheinlich wäre ich nie mehr eingeladen, weil ich war anscheinend zu kritisch und habe mir zu viel erlaubt. 80 Jahre Whisky ist eine schöne Sache. Wir haben an dem Abend was Schönes entwickelt, was wir zwei auch vielleicht irgendwann mal vorbereiten oder nachbereiten können. Wie so schön auf Deutsch heißt, the story makes the whisky. Ne? Und das ist das, was wir eigentlich in unserer Jugendzeit erlebt haben, dass das Erlebnis den Whisky gemacht hat. Egal wie alt er war, egal wie schön er war oder wie fürchterlich er war, auch fürchterliche Whisky, wenn du dich noch an unsere Jugendzeit erinnern kannst. Es gab mal einen Springbank, einen Green Springbank. Ja? Das war das fürchterlichste überhaupt. Da war ein Nagel im Fass, das war grün, das Zeug. Konntest du nicht verkaufen. Ne? Aber die Geschichte drumherum, wie der Nagel da reinkam, wie das alles abgefüllt worden ist, hat das Ding so populär gemacht, dass heute noch die Leute morden für so eine Flasche. Der Geschmack war nicht der Wahnsinn. Und jetzt sind wir bei dem 80-jährigen Whisky. Es war toll, es war in Frankfurt, das war mit dem Whisky-Koch Chris Pepper. Wir hatten einen super schönen Abend und es wurde super schön über die ganze Sache erzählt. Dieses Drumrum, dass dieses Holz verwendet wird für die Verpackung. Es war eine Eichel mit dabei, die aus dem Holz gemacht worden ist und. Ja, es sind 100.000 Euro. Ich bin leider da nicht mitgegangen, habe mir keine gekauft. Ja, sonst ein kleines Präsentchen nimmst du sonst immer mit aus Veranstaltungen. Hier habe ich es gelassen. Ne? Die Story war gut. Die Nase des Whiskys war traumhaft schön. Aber wenn mir einer sagt, wie alt er ist, bin ich jetzt ehrlich, ich wäre nie auf die 80 Jahre gekommen. Ja, ich hätte bei 25 Jahren, 28 Jahren Schluss gemacht, sage ich mal. Ja? Ich sage jetzt mal, wenn einer nüchtern das Ganze betrachtet und sagt, ist dieser 80-jährige Whisky oder dieser älteste Whisky der Welt das wert, dann muss ich die Gegenfrage stellen, ist dieser Van Gogh, der bei mir hier an der Wand hängt, hängen sollte, 3 Millionen Euro wert, ja, oder 5 oder 10 oder was da alles so bezahlt wird, ja. Es ist ein Stück Leinwand, es ist ein Stück Holz, ein Stück Farbe und dafür zahlst du 3 Millionen Euro. Klasse. Die Geschichte macht das. Und das Gleiche ist auch bei dem Whisky. Wir dürfen hier nicht mehr über Geschmack oder über den Whisky reden, sondern über 4, 5 Generationen. Queen, oh, jetzt hast du mich erwischt. Victoria hat das Holz rausgesucht. Ob das stimmt, da können wir jetzt auch drüber streiten. Aber diese ganze Geschichte dazu war schön. Den Whisky dann zu probieren, war auch schön. Wenn mich einer fragt, würdest du ihn für 50.000 kaufen? Nein. Würdest du ihn für 30? Nein. Bei 20 würde ich sagen, weiß ich auch noch nicht. Ja. Bei 5.000 würde ich sagen, hopp, tu's her. Ja. Das drumherum macht es eigentlich aus. Und hier sind wir auch in Sphären, wo man nicht mehr über den Preis reden kann, sondern das ist einfach ein Kunstwerk, ein flüssiges Kunstwerk. Wir haben es dann bezeichnet auch die Sonne im Glas, was wir alles für philosophische Dinge drauf hatten. Ne? Der Preis ist hier einfach nur so eine Sache, der steht halt da. Ne? Dass es mehr wie 90 Leute auf der Welt gibt, die 100.000 Euro ausgeben können, ne? Glaube ich mal schon, dass die gibt, ja. Ob die Flasche dann verdienen, glaube ich mal nicht, aber die können es halt. Aber dabei gewesen zu sein, war eigentlich wirklich schön.
Ja klar, aber letzten Endes, ja, der Whisky ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür auszugeben. Wenn jemand 1 Million dafür gezahlt hätte, dann wäre der Whisky 1 Million wert. Aber ja, wenn man jetzt bedenkt, dass der wirklich nur aus einem Fass kam, dann ist das Holz ja nach ein paar Jahrzehnten einfach durch. Also da passiert ja nichts mehr. Also chemisch reagiert der Whisky ja dann nur noch mit dem Sauerstoff in der Luft, die im Fass ist. Und ab einem bestimmten Alter läuft ja der Whisky dann zudem noch Gefahr, dass er relativ flach schmecken kann. Du hast jetzt gesagt, du hättest jetzt drauf getippt, der wäre 25, 30 Jahre alt, wenn du es nicht gewusst hättest. Aber ich persönlich muss jetzt zugeben, ich habe den Whisky nicht probiert, aber dieses hohe Alter löst jetzt bei mir wirklich so keine Muss-ich-haben-Reflexe aus. Also es gibt Whiskys, die lösen das definitiv bei mir aus, aber allein die Zahl 80, da muss ich sagen, da schrecke ich erstmal zurück, weil ich denke, ich zahle unglaublich viel Geld, ob es jetzt 100 sind oder 20.000 oder gut, würde ich beides für einen Whisky nicht ausgeben, aber selbst ein paar tausend Euro, weil ich einfach so ein bisschen unterbewusst die Befürchtung habe, ich kaufe zwar ein Kunstwerk, aber wenn ich das verkosten möchte, ist das durchsetzt mit Fehlern. Du sagst jetzt, die hat er toll geschmeckt. Das heißt, es waren wahrscheinlich nicht viele Fehler drin oder keine Fehler. Aber man hat einfach bei so einem hohen Alter extrem die Gefahr, dass er brutal überholzt. Wie siehst du bei dir aus? Würde dich der Whisky interessieren, wenn du, oder würdest du ihn kaufen, wenn du nicht auf den Preis achten müsstest? Jetzt mal im Hinblick auf die Gefahr einfach einer Verholzung oder Whisky-Fehler?
Also ich hätte dich gebraucht an dem Abend als Sparringpartner, sag ich mal, oder als Diskussionspartner, weil es hat sich hier keiner was sagen trauen. Es ist klar, du bist eingeladen auf einem Event, wo ein Whisky probiert wird, wo ein Sample 4.500 Euro kostet. Du möchtest auch gerne bei der nächsten Einladung wieder mit dabei sein. Also wirst du dich hüten, irgendwie was sagen. Also ich werde nicht mehr mit dabei sein, das kann ich dir jetzt schon versichern. Du wirst also keine Kritik loswerden. Und du hast vollkommen recht, wenn du Preis-Leistung siehst, vergiss es. Ja. Ob ich den Whisky brauche, vergiss es. Ja. Es ist so, dass der Whisky einfach schöne Jahre erlebt hat, in den 30er Jahren, sage ich jetzt mal, oder 40er Jahren. Und dann noch vor sich an der künstlichen Herz-Lungen-Maschine gehangen ist, bis er jetzt zum Abfüllen gekommen ist. Ja. Was ich Gordon McPhail da bewiesen hat, ist, dass dieser 80-jährige Whisky trinkbar ist. Das klingt jetzt zwar total abwertend, ja, aber das Ding ist trinkbar. Ne? Aber es ist auch nicht mehr. Ja. Sie haben es also geschafft, einen Whisky 80 Jahre in einem Holzfass zu lassen, ohne dass er schmeckt wie eine alte Holzlatte, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ein Naturphänomen, die Vortragenden haben auch alle gesagt, wir kämpfen ständig gegen Mutter Natur. Das stimmt auch. Also du kannst in das Fass nicht reinschauen. Und wenn du jeden Tag probierst, dann schaffst du es nicht. 80 Jahre ist das Fass sehr leer. Ne? Der Fakt war bei diesem 80-jährigen Whisky, ja, er ist trinkbar. Das klingt jetzt zwar abwertend, genauso habe ich auch gesagt, wo mich alle mit großen Augen angeschaut haben, so, ja, wie kommst du, und der hat doch, und sag ich, nee, wie du schon sagst, Whisky hat eine schöne Zeit, eine Jugendzeit, wo er vor sich hinreift, wo er seine Richtung findet, wo es alles passt. Und dann kommt irgendwann mal die Rente, wie es so schön heißt, wo man sagt, gut, jetzt genieße ich mein Leben noch, aber große Sprünge mache ich nicht mehr. Und genauso war es bei dem Whisky auch. Der hat 30 Jahre in einem Fass gelebt, wo er aber nichts mehr gemacht hat. Ja. Also im Gegenteil, meiner Meinung nach, er hat sogar abgebaut. Aber man muss sagen, und das klingt jetzt richtig doof, für 80 Jahre war er trinkbar. Das habe ich auch gesagt und da habe ich mir, glaube ich, viele Schiefer eingerannt an dem Tag. Weil er war trinkbar, aber es war jetzt nicht das, wo ich sage, jetzt kann ich 14 Tage nicht mehr drauf schlafen. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Es ist eine andere Dimension, es ist eine andere Welt, wo der Whisky-Trinker oder der Whisky-Fan nichts mehr zu suchen hat. Ja. Die Geschichte war es einfach und die war schön, ich war bewegt, ich hatte richtig viel Spaß. Ich denke auch heute noch gerne an den Abend zurück, aber nicht so arg an den Whisky, mehr an die Geschichten und an die Diskussionen, die wir danach hatten.
Das wäre ein schöner Marketing-Slogan auf einem Plakat. 80-jähriges Kunstwerk ist auch noch trinkbar.
Ja, genau so ist es. So habe ich auch versucht, das den Leuten zu erzählen. Das Ding ist trinkbar. Darauf kann man stolz sein, dass man das schafft, ein Fass, was 80 Jahre rumgelegen ist, noch zu trinken. Hm.
Das ist aber bestünde ja auch die Gefahr, dass er unter seine 40 Volumenprozent rutscht und darfst es nicht mehr als Whisky verkaufen. Also das haben sie gut hingekriegt. Ich glaube, der hatte so 44%, ja, oder?
Also eigentlich haben sie alles richtig gemacht und das war auch der Grund. Und das war auch der Grund, warum sie jetzt abfüllen mussten, ob sie wollten oder nicht. Weil wie du schon sagst, dieses Schwert hängt über dir, diese 40%. Und wenn du dann irgendwann mal die 40% erreicht hast oder unter die 40% kommst, dann kannst du ihn verblenden und dann kriegst du keine 100.000. Euro mehr, ja, dann ist es vorbei.
Oder verkaufst es als schottisches Getreidedestillat.
Oder so, ja.
Aber man muss ja auch bedenken, auch wenn sich der Brennereicharakter jetzt von Glenlivet, das ist ja das Ausgangsdestillat, der New Make, der ja damals reingefüllt wurde von Glenlivet, wenn der sich im Laufe der letzten 100 Jahre auch geändert hat, also der Whisky-Stil der Brennerei hat sich ja geändert, war das ja nie ein Schwergewicht, auch damals nicht. Hm. Und ja, Das also war jetzt kein Brennereicharakter, der viele Jahrzehnte Fassreifung braucht, um ein toller Whisky zu werden. Und ich muss sagen, da wo sich das Kernportfolio heute bewegt, das finde ich auch somit das spannendste Alter eines Glenlivet, also eventuell noch so 20 bis 25 Jahre. Aber was hältst du generell so von der Whisky-Auswahl von Gordon McPhail? Weil ich meine, das ist ja mittlerweile eines der ältesten unabhängigen Abfüller Großbritanniens.
Also ich muss sagen, vor 4 Jahren noch war ich so, dass ich sage, naja, das ist so eine Luxusschmiede, die Whisky macht, die einen guten Namen hat und hier auf große Werbung macht und das Zeug teuer verkauft. Wir waren dann im Rahmen eines Besuches einer Destille da auch und wir haben die Leute vor Ort kennengelernt. Die haben also ein eigenes Labor. Da sitzen zwischen 8 und 12 Leute drin, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Whiskys zu probieren. Ist bestimmt ein schöner Job. Ob es den lang aushältst, weiß ich auch nicht. Und die tun wirklich die ganzen Fässer immer wieder probieren und sagen, oh ja, ist soweit, oh ja, den müssen wir abfüllen, ja, der muss raus, der kann noch und und. Also es steckt unheimlich viel hinter dieser Firma Gordon MacPhail. Dann, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dieser Familiencharakter. Es ist ja noch ein familiengeführter Betrieb. Such heute mal in Schottland noch familiengeführte Betriebe, die werden immer rarer werden. Warum? Weil große die einfach schlucken, ne? Also die Arbeit mit verdammt viel Herzblut und das Schöne war damals, wir waren eine Gruppe mit 8, 9 Leuten, alles so mein Alter und der uns die Whiskys damals kredenzt hat, hat gesagt, könnt ihr mal bitte auf einen Zettel eure Geburtsjahre schreiben, haben gesagt, ui, jetzt kommt hier wieder Marketing, lässt grüßen. Wir haben dann alle aufgeschrieben, 58, 59, 61, 62, 60er Jahrgänge waren wir alle. Und nach dem Tasting standen dann hier 8 Sampleflaschen, frisch gezapft vom Fass drüben aus dem Wehrhaus in unseren Jahrgängen. Meiner war ein 60er Strasseiler, ja. Wo ich sage, wow, das ist natürlich schön, wenn du einfach mal sagst, du, ich habe jetzt Bock auf einen 60er, wir füllen einen ab und der wäre soweit, holen wir das Fass rüber. Also das hat mich fasziniert. Wir wollten dann gerne noch das Wehrhaus anschauen. Das haben sie uns dann doch nicht mehr, aus Zeitgründen nicht mehr zugesagt. Ich sage mal, alles wollten sie uns auch nicht zeigen. Aber das Schöne ist, auf alles zurückzugreifen zu können. Also, sag ich mal, auf den 80-Jährigen bis auf den heutigen Tag. Und diese Fässer so zu kontrollieren, persönlich zu kontrollieren, dass immer was Gutes rauskommt. Das hat mich damals eigentlich fasziniert. Und mit diesem Tag, also mit diesem Abgang aus Gordon MacPhail, war ich auf einmal ein richtiger Gordon MacPhail-Freund, weil ich sage, Mensch, du, die tun wirklich was. Also die machen nicht nur Kack, die machen nicht nur eine große Werbung, sondern da ist was dahinter. Ja, also da arbeitet wirklich, Labor klingt immer blöd, ein Verkostungsteam an diesen Fässern und sagt und entscheidet, wann sowas raus muss. Und das finde ich stark, dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt. Ja. Da, glaube ich, sind die so gut wie einzigartig, einfach über die Straße zu laufen und einmal schnell einen 60er Whisky Strasseiler abzuzapfen.
Hm. Aber das sind ja auch alles ordentliches Alter, wo du wahrscheinlich dann auch ordentlich dafür in die Tasche greifen musst. Wie schaut es so beim Portfolio von Gordon MacPhail aus im Preissegment, was, ja, sagen wir mal so zwischen 50 und 200 Euro? Wie schätzt du da die Qualität ein?
Also ich muss jetzt immer sagen, ich bin seitdem geflasht, wie es so schön auf Deutsch heißt, weil die wirklich ein ganz, ganz tolles Controlling betreiben. Also die sind wirklich da dran, was zu tun. Natürlich hat Marketing immer was mitzugackern und das wieder schöner zu machen. Sie haben ja verschiedene Ranges, sie haben die Einsteiger-Range, sie haben die Mittelklasse, sie haben die gehobene Klasse und sie haben die hundsteure Klasse. Es ist eigentlich für jeden was da. Sie waren schon immer nicht die günstigsten. Das muss man sagen. Gordon MacPhail ist ja doch immer, im Vergleich sage ich jetzt einfach, ja, Signature. Wenn du die zwei vergleichst, gleiche Whiskys, ist der von Gordon MacPhail immer teurer gewesen. Da kann man sich jetzt streiten, ist mir dieses Controlling, dieser personelle Aufwand das wert oder will ich einfach nur günstig? Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, da gibt es zwei Welten in der Whisky-Welt. Die eine sagen, nee, günstig passt schon. Ich sage mir, nee, Nachhaltigkeit ist schön, Kontrolle ist schön und wenn es dann mehr kostet, nicht, dass ich mir das auch so leisten kann. Auch dieser Kommentar kam schon. Ja, die Reichen können sich das nur leisten. Ja, dann kaufen wir mal statt 10 Flaschen nur eine Flasche oder 2 Flaschen. Also wie gesagt, um das kurz zu machen, ich bin begeistert, weil hinter dem Haus Gordon MacPhail unheimlich viel steht. Dass die Preise versaut sind, brauchen wir uns nicht unterhalten. Die sind überall versaut und wer nach Japan oder Asien schielt, weiß, wie es ist, ja. Es sind einfach, da drüben werden horrende Preise gezahlt. Ich glaube, auch für den 80-Jährigen habe ich irgendwie gelesen, jetzt 165.000 Euro. War aber ein Europäer, der die ersteigert hat, diese Flasche in Hongkong. Die sind alle versaut. Also es gibt keinen mehr, der sagt, nee, du, Geld will ich keins. Behaltet nur euer Geld, spart euch nur. Jeder nimmt natürlich gern von den Lebendigen. Ja? Und so ist es halt leider auch bei Gordon MacPhail.
Aber wie siehst du das? Ist es heute für den Verkauf eines Whiskys wichtig, also wichtiger Superlativen bieten zu können als einen Top-Inhalt zu produzieren? Also jetzt unabhängig mal von dem 80-Jährigen, sondern allgemein mit Blick auf die Industrie?
Beides ist schön. Also eine gemischte Sache wäre eigentlich toll. Natürlich ist es zurzeit sehr, sehr lastig mit teuren Whiskys. Warum macht man es? Weil es einfach geht. Es verkauft sich, es geht weg. Ob es jetzt Artback ist, wir haben uns ja letztes Mal schon unterhalten mit den ganzen Committee-Releases und. Es verkauft sich ja wie Schnittenbrot. Es geht ja alles weg. Und dann sagt man, warum sollen sie es nicht tun? Sollen wir es denn unterbinden? Und hier für 300 Euro, den hättest du vor 10 Jahren, ja, der wäre wahrscheinlich 500 Jahre im Laden gestanden, ja, da wäre auch was wert gewesen, aber weißt du, es wäre damals nicht die Zeit gewesen. Jetzt ist die Zeit, dass es geht. Kritiker sagen, es ist zu teuer. Ja, sage ich genauso. Ich bin auch ständig am Jammern mit meinen Importeuren, dass die Preise explodieren. Die sagen halt, du, es läuft, warum sollen wir es nicht tun? Und wenn du heute ein selbstständiger oder unabhängiger Abfüller bist und merkst auf einmal, die tragen mir das Geld nach, soll man dann sagen, nee, ich nehme es nicht. Wir sind ja nicht der Dalai Lama, wir sind ja Whisky-Leute. Wir nehmen es halt dann auch. Ja, das ist, soll man sagen, die heutige Zeit. Bei Gordon McPhail, wenn wir da wieder zurückkommen dazu, die haben ja für jede Range was. Ja, die haben ja auch die Einsteiger-Range für 60, 70 Euro. Ja, da kann man sich auch streiten und sagen, vor 10 Jahren hat das Ding bloß 49 gekostet, jetzt wirst du 69. Ja. Wenn du mich da später nochmal fragen solltest, kann ich dir auch was sagen mit dieser ganzen Preisgestaltung, was auf uns alles zukommt in nächster Zeit. Also wir werden nicht günstiger werden. Ha? Fahr mal an die Tankstelle heute, dann weißt du, von was ich rede.
Wie du sagst, das ist einfach leider ein Phänomen, was man in der ganzen Whisky-Industrie beobachtet. Aber wenn wir ehrlich sind, letzten Endes, wie du es schon angesprochen hast, den Preis, der wird definiert durch die Nachfrage. Und wenn halt jeder Preis gekauft wird, wird halt kein Familienunternehmen und auch kein Konzern sagen, lassen wir es günstig oder ja, weil so können wir halt noch einige Euro dazu verdienen, weil es wird ja verkauft. Und wenn wir jetzt mal bei den Superlativen bleiben, da hat der Bruichladdich auch kürzlich mit dem Octomore, also Ende September war das, gleich 3 neue Malts angekündigt, also gleich 3 neue Octomores. Und ich habe mir jetzt hier mal die ganzen Fakten zu einem der 3, also dem Octomore 12-3 zusammengeschrieben. Und zwar 100% Concerto Eiler Gerste der Octomore Farm. Geerntet 2014, destilliert 2015, also ist 5 Jahre alt. Und kommt aus First Fill American Whisky Fässern und First Fill Pedro Ximénez Sherry Fässern. Und noch ein paar sehr hohe Zahlen. 118,1 ppm, 62,1 Volumenprozent und die letzte hohe Zahl 189,99 Euro. Was hältst du davon? Spricht dich das an?
Also ich muss jetzt schon mal so sagen, mich muss es ansprechen. Ich bin immerhin stolzes Mitglied der Lady Crew und somit natürlich ein Ritter der Bruichladdich Distillery. Die Preise für Octomore waren schon immer abgespaced, sagen wir mal so. Sie waren schon immer Diskussionsgrundlage im Verkauf. Die ersten haben ja auch schon 119 Euro gekostet, wie es losging. Wir sind jetzt in Kategorien, wo man sagt, ui, auch hier sind wir jetzt wieder so weit, dass man sagen, ist der Whisky das wert? Wenn meine Kunden mich das fragen, sage ich nein. Es ist aber auch das Wiener Schnitzel für 30 Euro in einem tollen Lokal das nicht wert. Ja? Weil das kriege ich in der Metro auch günstiger und kann es mir zu Hause brutzeln und zahle dafür dann zu Hause 9 Euro. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber nur es ist so, du kaufst hier nicht nur den Octomore, sondern du kaufst hier ein Stück Geschichte, sagen viele, Geschichte geht mir am Hintern vorbei, interessiert mich nicht, ich will einen guten Preis haben. Die sind bei Octomore total verkehrt. Octomore ist eine Superlative, was PPM anbelangt. Octomore ist ja über 100 ppm damals gegangen. Sie sind also, wenn man Geschichte wieder ein bisschen hertut, es war immer so, dass man gesagt hat, auf Eiler bis 100 ppm kannst du risikolos Whisky machen. Ja, den kriegst du los. Es gab ja damals, hast du mich erwischt, ich glaube Artback war das mit seinem Supernova mit 100 ppm, irgend sowas.
Genau, das war das Konkurrenzprodukt damals zu Octomore.
Genau, das waren alles die 100er, wo man sagt, bis 100 ppm kannst du gehen und du gehst kein Risiko ein. Gehst du über die 100 ppm, gehst du ein wahnsinniges Risiko ein, dass von 10 Fässern wahrscheinlich 8 Fässer auf dem ich sage jetzt mal, Müll landen, als Desinfektionsspray verarbeitet werden, nennen wir es mal so, weil sie einfach dann schmecken wie ein alter, toter, muffiger Keller mit einer toten Katze drin. Also das volle Programm. Ne? Das kann dann sein und dann kannst du das ganze Zeug wegschmeißen. Das heißt, man musste damals in dieses Risiko gehen und sagen, gut, wir machen, sage ich jetzt einfach mal, 10 Fässer, gehen davon aus, dass die Hälfte kaputt geht und dann müssen wir mit diesen 5 Fässern das kompensieren. Das heißt, um das einfach rechnerisch darzustellen, ich muss den Whisky doppelt so teuer machen, um wenigstens auf das zu kommen, wenn ich was wegschmeißen muss. Ne? Dafür gehe ich ins Risiko. So war es damals und die Leute haben damals alle, die sind hier bei uns im Laden in eine Schockstarre verfallen, weil sie gesagt haben, ey, hier 150 Euro für einen Whisky, für einen 5-Jährigen, ja spinnst du und. Ja. In der Zwischenzeit ist es, ich sag's meinen Kunden auch immer so, Jungs, hier gibt es keine Kaufempfehlung, nehmt oder nehmt nicht, sondern es ist was Schönes, es macht Spaß, es ist mir zu rauchig, meine Frau liebt es, ich mag es nicht. Ja. Es ist hier Gerste aus von Eiler. Wer Eiler kennt, weiß, bis da was wächst, außer der Rausch, das Einzige, was wachsen kann auf Eiler. Alles andere wächst da nicht. Also Gerste auf Eiler anzubauen ist Hochrisikogebiet, weil alles ja bloß noch mehr horizontal wächst. Ja. Durch den Wind und auch durch die klimatischen Bedingungen, durch den Boden. Es ist verdammt schwierig, hier Gerste anzubauen und mit viel, viel Arbeit verbunden. Da kann man sagen, gut, ist mir egal, ich nehme auch die indische Gerste, die ist günstiger, weg schneller, die kriege ich her, da sind ein paar Pestizide drin, die jucken mich aber nicht, es ist ganz gut so, brauche ich schon mal keine Penicillintabletten nehmen und. Ja. Und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, du, nee, das ist schön, wenn auf Eiler was passiert, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn die Gerste genommen wird, wenn alles gemacht wird und das kostet Geld. Die Zeit dafür ist reif, seit, sage ich mal, 10 Jahren, dass man das so verkaufen kann und sagen, Junge, dafür musst du mehr zahlen, dafür kriegst du auch Eilergerste, dafür kriegst du auch Leute, ja, jetzt geht's ja nicht mehr zum EU, aber hier arbeitet keiner, der nicht von Eiler kommt, nennen wir es einmal so, um aufzupassen, dass ich wieder nichts Verkehrtes sage, sondern hier arbeiten die Leute vor Ort in der Distille. Die kosten aber auch mehr Geld, weil wer auf Eiler lebt, brauche ich dir nicht sagen, du weißt das, es ist kein günstiges Leben, weil eben Lebensmittel alles erheblich teurer ist, wie am Festland. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema 189 Euro. Ich gebe dir vollkommen recht. Wenn einer sagt, das ist mir zu teuer, werde ich nicht dagegen reden, weil es nichts dagegen zu reden gibt. Wenn man rein den Preis zum Whisky sieht, ist er zu teuer. Wenn man die, wie so schön auf Deutsch heißt, the story behind sieht, sagt man, gut, ich kaufe mir nicht nur die Flasche Whisky, sondern ich kaufe mir das Ganze drumherum. Okay, ein Jim McEwan ist jetzt weg, ich gebe es ja zu, das war dann noch schönerer, wenn der das richtig schön erzählt hat, ja, wie toll, dass er jedes Körnchen einzeln pflückt und. Man hat es ihm ja sogar geglaubt, ja. Trotzdem hast du eine Geschichte dazu, wo du sagst, du, das ist mir wert und jeden Whisky, den ich mir einschenke, denke ich an die schöne Zeit zurück, wo ich auf Eiler war, denke ich an die Zeit zurück, wo ich in dem Gerstenfeld rumgegrast bin, also nicht selber gegessen, sondern gelaufen. Das kaufst du dir mit dazu. Du kaufst dir also auch noch eine Geschichte dazu. Und dann sage ich wieder, jo, das ist mir das wert. Wobei ich hier, wie gesagt, jeder Diskussion aus dem Weg gehe. Wenn einer sagt, nee, es ist mir zu teuer, dann muss ich sagen, gut, kann ich nicht dagegen sprechen.
Und laut Pressemitteilung ist es ja auch ein Whisky, der ausschließlich auf Gerste basiert, die von Eiler stammt. Das klingt, muss ich sagen, wirklich ansprechend, da es ja ein Gegensatz zu der ganzen anonymen Massenproduktion ist. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Gerste aus Indien. Also es wird ja aus, ja, bei vielen Destillerien und Mälzereien wird ja einfach Gerste importiert, wo er am Markt halt gerade am günstigsten ist. Und ja, ist das Thema Terroir, das sich Pro Gladi auf die Fahnen geschrieben hat, also Aromen auf Basis der Gerste und des Anbaugebiets, ist das spannend für dich oder sagst du eher, das lenkt vom Wesentlichen, also der Fassreifung ab?
Also für mich ist es spannend, weil, wie gesagt, diese Geschichte mir schon immer gefallen hat. Also wenn man es ehrlich betreibt, es gibt, nehmen wir jetzt mal, ohne, hoffentlich ist mir jetzt da keiner böse, Waterford, ja, die ja auch mit Terroir arbeiten, ja, aber die nehmen das eigentlich mehr als Marketing-Gag im Vordergrund. Also da steht Terroir im Vordergrund. Bei Bruichladdich war es so, dass die gesagt haben, das haben wir auch unseren Jimmy Kuhn eigentlich hauptsächlich zu verdanken, er will Arbeitsplätze schaffen auf Eiler, somit will er auch die Leute auf Eiler, er will die Farmer auf Eiler haben und. Nachgekommen ist dann Kilchoman als nächster, der das auch gemacht hat, der vom Farmer zum Destillierer wurde. Ja. Und es ist eine schöne Geschichte, die da mit dazugehört. Es ist bei dem Preis, sage ich mal, eigentlich Voraussetzung, dass man alles tut, dass man auch, ich sag, ich bin jetzt kein Umweltschützer, Umweltschützer schon, aber jetzt nicht ein Aktiver, aber ich finde es schön, dass man sagt, Mensch, lass uns hier was sparen, lass uns hier was sparen, lass uns die Verpackungen wegtun, lass uns das wegtun, um einfach unnötige Sachen wegzulassen. Dass es teurer wird, brauchen wir uns unterhalten. Wie gesagt, du siehst jetzt Energiepreise und. Es wird noch schlimmer werden. Es kommen auch noch andere Probleme auf den Schotten zu. Ja, er ist ja leider aus der EU ausgetreten. Die werden bald keine Flaschen mehr haben, ja, keine Leerflaschen. Das heißt, sie werden genügend Whisky haben, aber keine Flaschen mehr. Ja. Das erzählt dir natürlich keiner draußen. Jeder sagt, nee, was der erzählt, ist alles hier, das stimmt doch gar nicht. Doch, es stimmt. Ja. Und wenn sie die Flaschen haben, wer soll es ihnen denn hinfahren? Ja? Wir haben keine Lkw-Fahrer. Das wird alles dann noch richtig teuer werden. Was nicht heißt, dass ich diese 189 Euro bei dem Octomore für toll finde. Ja? Also ich werde nicht sagen, das ist ein Wert. Du kaufst eine Geschichte, du kaufst Aktionen, die Bruchlattich ja gemacht hat. Jetzt hast du mich erwischt mit Bruchlattich, die haben auch irgendeinen Preis gewonnen, irgendeinen Umweltpreis auch, wo man wirklich merkt, sie tun verdammt viel für, nicht nur für einen Whisky, sondern auch für die Leute ringsrum und. Und sagen wir jetzt mal unter uns, der Farmer auf Eiler will mehr Geld sehen als der Farmer in Usbekistan oder Indien, ist mal so. Ne? Und ja.
Was ich aber sagen muss, was mir an Proglani gefällt, ist deren Transparenz. Wie jetzt beim Octomore zum Beispiel. Ich meine, die legen die ganzen Daten offen, so dass wir beide jetzt hier eben im Podcast drüber diskutieren können. Ich meine, die hätten ja auch stattdessen das Alter hinter einem theatralischen No-Age-Statement einfach verstecken können. Aber nein, sie sagen, er ist 5 Jahre und ermöglichen dadurch überhaupt erst die Diskussion, ob das Alter den Preis rechtfertigt. Also das finde ich, muss man ihnen auch irgendwo anrechnen.
Ja, das ist der Grund, warum ich immer noch ein freudiges und stolzes Mitglied dieser Lady Crew bin, weil ich sage, sie verheimlichen nichts, sie legen alles da. Okay, du hast jetzt letztes Jahr ein Problem gehabt, dass du nicht alles vor Ort anschauen konntest, da war jetzt Corona ein bisschen schuld, aber sie sind vor Ort ganz nett. Du hast, und das ist auch noch das unheimlich Schöne, du hast Bezug zu einer Distille. Du hast eine Mary von Bruichladdich, der sie alle nachlaufen, eine Dame im reiferen Alter, die nicht mehr im Centerfold im Playboy sein wird, aber trotzdem, die Frau liebt jeder, weil sie einfach authentisch ist, weil die lebt Bruichladdich. Und wenn du da hinkommst und Mary siehst, ist es so wie ein Papstbesuch. Ja. Das ist alles das, was einfach mit dazugehört, wo man sagt, wow, die haben echt alles richtig gemacht noch. Solange sie diese Leute haben, solange sie diesen Spirit haben, solange sie alles ehrlich darlegen und sagen, schau Jungs, so ist es und das so ist es, kostet Geld. Punkt. Ja. Entweder ihr wollt's oder ihr lasst es bleiben. Ja. Das macht Bruichladdich eigentlich, wenn ich jetzt mal so mal in die Whisky-Runde schaue, sind die da eigentlich führend auf dem Gebiet.
Ja, weil viele andere haben ja auch in den letzten Jahren ja, quasi fast das Gegenteil von Transparenz gemacht. Also die haben ja viele ihrer Fakten, zu denen sie jetzt gerade gesetzlich nicht gerade gezwungen wurden, wie zum Beispiel der Alkoholgehalt, haben sie dann einfach ja hinter einem No-Age-Statement, ich nehme das jetzt mal als Oberbegriff für, es war fachlich falsch, aber es ist als Oberbegriff für einfach alles irgendwo hinter einem schönen theatralischen Begriff verschleiert. Findest du, das war ein Trend, der sich mehr auf einzelne Destillerien bezog, also die Verwendung von No-Age-Statements und dahinter irgendwie die ganzen interessanten Fakten und Transparenz verstecken oder war das schon über die gesamte Industrie eher zu beobachten?
Du hast halt zwei Sachen. Du hast begeisterte Destillen und wie gesagt, ich muss immer wieder den Namen Jim McEwan erwähnen, weil es halt so ist, der mit Herz und Leib und Seele in der Destille gestanden ist und da richtig Freude hatte. Ja. Sie wurden dann von Remy gekauft, aber man muss auch sagen, Remy ist ein Großbetrieb, der mit Cognac, also mit Fässern, mit Reifung zu tun hat. Ja. Also sie haben eigentlich genau den richtigen Partner damals gefunden, der ihnen finanziell in die Hufe hilft, sage ich jetzt mal, sie aber trotzdem das weitermachen lässt. Weil, wie gesagt, Cognac ist ja eigentlich genauso von der Philosophie her. Auch hier muss ich einiges tun, damit ich gute Qualitäten herbekomme. Andere Firmen wurden in großen Konzernen integriert, nennen wir es einmal einfach so, die also am Jahresende sagen, so Jungs, was haben wir jetzt verdient? Was können wir denn unseren ganzen Aktionären ausschütten? Ja, den Aktionären ist es eigentlich relativ egal, ob die jetzt Flüssigeis verkaufen oder Trockeneis oder Whisky oder Joghurt. Hauptsache ist die Kohle stimmt am Schluss. Und das verdirbt natürlich auch den Whisky oder die Distillen ein bisschen mit. Also das ist, wie gesagt, meine Meinung. Und dann hast du eine große Marketingabteilung, die sagt, hey Jungs, das kriegen wir schon hin, das können wir noch optimieren. Ich will jetzt nicht böse sein und ich kriege auch wieder Ärger, das ist mir aber auch egal. Glamorangi X ist so eine Sache, wo ich sage, musste das sein? Ja? Ein Whisky, der hergestellt wird, speziell fürs Mixen und der ist so toll, wenn ich ihn mixen kann und. Früher hat man gesagt, das Ding ist scheiße, den kann ich nur zum Mixen hernehmen. Jetzt schreibst du rein, nee, das ist genau speziell kreiert für die Mixologie, für bla bla bla. Da merkst du, das ist keine Aktion einer Destille, sondern das ist eine Aktion von Marketing, die einfach sagen, gut, wir haben genug. Es ist jetzt nicht unbedingt der Brüller, das ist jetzt, wie gesagt, meine Meinung. Dann machen wir einfach einen Mix-Whisky draus, hurra, und schon läuft der Laden. Ich krieg den Whisky bei mir nicht los, weil ich glaube, mir sieht's an den Augen an. Es ist nicht das, was ich unter Whisky verstehe. Es ist halt was Schönes zum Trinken, wo ich mir einen Zitronensaft reinhaue oder weiß der Geier, was früher ist, hat man Cola gesagt, ich will das jetzt nicht auch noch sagen. Man nimmt ihn halt zum Mixen her. Und das ist halt das, was diese ganze Whisky-Industrie, mein ich, muss ich mal sagen, es ist meine Meinung, verdorben hat. Weil Marketing arbeitet anders und sagt, du, wir müssen unsere Fehler als Vorteile hier mal ausarbeiten. Und das schaffen sie auch alle ganz gut, so wie es ausschaut. Ne?
Ich finde das Thema noch Age-Thema wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir hatten ja schon immer Whiskys ohne Altersangabe. Also allein vor 10 Jahren erinnere ich mich noch dran, da hatten wir zum Beispiel einen Artback Ugedal oder einen Lefroy Quarter Cask. Das waren wirklich hervorragende Whiskys, vor allem der Ugedal. Aber dann kamen plötzlich von namhaften Destillerien zahlreiche alterslose Whiskys und ja, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, die einfach von minderer Qualität waren und die dem Begriff No-Age-Statement so einen richtig üblen Beigeschmack gegeben haben. Findest du, das ändert sich aktuell wieder? Also schaut man jetzt vermehrt drauf, wieder das Alter auf die Whiskys zu schreiben?
Ja, also hier könnte ich dir 2 Stunden eine Story erzählen. Ich mach's jetzt mal, ich versuch's relativ kurz zu halten. Ja. In meiner Zeit, wie wir angefangen haben, war Whisky da, aber keiner wollte ihn. Das heißt, die Schotten wurden gezwungen. Es gab unheimlich viele Destillen damals, Rosebank, Banff, Brora, wie sie alle geheißen haben, die produziert haben wie die Weltmeister und keiner wollte diesen Whisky haben. Also musste man hergehen und musste diesen Whisky, um das nicht noch mehr den Preis verfallen zu lassen, einfach mal auf die Seite legen. Das heißt, man hat es in irgendein Warehaus reingehauen und hat gehofft, dass dann in 3, 4, 5 Jahren sich der Markt wieder beruhigt und man kann diese Whiskys auf den Markt bringen. Früher war es so, dass du ja 3-jährige, 5-jährige Whiskys hattest, ja, oder auch kein Alter draufgeschrieben hast, weil es einfach Verbrauchsware war. Es kam dann unheimlich viel auf den Markt, wie beim Öl auch. Es kam viel auf den Markt. Der Preis wurde gedrückt und am Schluss war es so, dass man gesagt hat, du, wenn ich den Whisky verkaufe, kriege ich weniger Geld, als ich brauche, um den herzustellen. Also hat man den in Fässer gehauen und hat es in irgendein Lager reingetan. Wie gesagt, man hat dann gehofft, nach 2, 3 Jahren wird der Markt normal. Er ist nicht normal geworden. Er ist immer gleich geblieben. Das Ergebnis daraus war, dass die Distillen alle zumachen mussten, wegen Überproduktion, auch Glendronach, wie sie alle heißen, das will man heute nicht mehr so wissen, wurden zugemacht wegen Überproduktionen. Ne? Und das Zeug lag hier so in den Lagern. Ne? Der Tag kam dann, wo dann wieder Leute gesagt haben, du, Whisky ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Und dann haben sich die Schotten gesagt, du, in unseren Wehrhäusern, die voll sind bis oben hin, haben wir ja gereifte Whiskys. Also wir brauchen gar keine Whiskys mehr ohne Alter, sondern wir schreiben mit Stolz die Jahreszeit drauf. 12 Jahre, 15 Jahre, 18, 15, 30 Jahre. Die gab's ja dann auf einmal. Und hurra, auf einmal hat es wieder geheißen, Age Matters. Ja, also man hat dann dem Kunden suggeriert, je älter der Whisky, desto teurer ist er. Ne? Das war auch für uns ein tolles Verkaufsargument. Na, schau mal, hier ein 30-jähriger Whisky, damals 150 Euro. Ne? Ja, es war eine andere Zeit.
Unvorstellbare Preise heute.
Ja, und da hat man schon gemault, dass der so teuer ist. Ja. Dann haben die Leute gesagt, oh ja, 30 Jahre, oh ja, 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 das ist er wert. Ja. Also wir haben uns im Verkauf relativ leicht getan und konnten eigentlich dann auf einmal alles verkaufen, auch Whiskys, wo man sagen, naja, grenzwertig, geschmacklich, aber er ist ja 30 Jahre alt, ja, dann hast du den übers Alter verkaufen können. Dann kam die Farbe dazu, also die Farbe, die echte Farbe, die Sherry-Farbe. Wenn Whisky dann alt war und dunkel war, wow, dann war es ein Selbstläufer, da hast du überhaupt nichts tun müssen. Das ist heute noch in den Genen der Whisky-Trinker drin. Ne? Wir haben viele Kunden, die reinkommen und sagen, mir ist die Farbe des Whiskys total egal. Ey, schau mal, geil ist der Edradauer dunkel. Ey, der hat eine richtig geile Farbe. Wo ich sage, siehste, du hast dich soeben in 30 Sekunden zweimal widersprochen. Super. Das war dann die Zeit, wo wir alte Whiskys verkaufen konnten und dunkle Whiskys. Das war dann auch die Zeit, das war noch D-Mark-Zeit des Black Bowmores für 30-jährigen Whisky. Hast du damals 300 Mark bezahlt, ja?
Das ging auch noch Anfang
2000. Ja, ja, also für 300 Euro habe ich viele Leute, die sagen, ja, würde ich auch gerne noch eine mitnehmen. Ja, ich auch, übrigens. Also hier wäre ich auch bereit, mal 500 Euro zu zahlen.
18.000 kostet er, glaube ich, aktuell.
Ja, also ich habe letzten Kunden gehabt, der hat gesagt, für die First Release werden bis zu 55.000 Euro in, ja, wo? In Asien bezahlt. Ja. Ich habe es nicht live gesehen, er hat es nur gesagt. Ja. Und ich habe so eine Dekoflasche da oben stehen. Ja, das ist richtig lustig, da springen die Leute immer drauf an. Und er sagt, also 30 würde er bezahlen. Ja. Sag, ja, kannst du haben. Ja, aber es ist leider eine Leerflasche. Ja, dann würde er keine 30 bezahlen, das ist klar. Aber es, wie gesagt, es war dann die Zeit, um wieder zurückzukommen, des Alters, also Age Matters, dann kam das Dunkle dazu und. Ja. Durch diesen Hype oder wie, damals durch die Begeisterung war natürlich das irgendwann aufgebraucht. So ein Warehouse braucht sich irgendwann mal auf, ja. Und siehe da, auf einmal hat es diese 35, 40, 30-jährigen Whiskys nicht mehr in der Hülle und Fülle gegeben. Ne. Und dann muss man sagen, oh scheiße, jetzt haben wir schön Raubbau betrieben, wir haben jetzt unsere ganzen alten Sachen verkauft, haben da auch Geld bekommen, nicht der Wahnsinn, aber ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen sparen, also sparen, wir müssen wieder einlagern, um wieder mal 30-Jährige zu haben und lass uns jetzt hergehen und Whisky kreieren. Ne? Das heißt, ich schütte jetzt einen damals noch 20-Jährigen, 15-Jährigen und einen 8-Jährigen zusammen. Ne? Schottisches Gesetz sagt ja, der jüngste Whisky muss auf dem Etikett stehen. Das heißt, man müsste auf diesen Whisky draufschreiben, 8 Jahre alter Whisky. Da wusste jeder, das Zeug kannst du so nicht verkaufen. Also kam die Zeit des No-Age-Statements, wie es so schön heißt. Und man hat gesagt, so, wir wollen super tollen Whisky machen und das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Also Alter ist überhaupt egal. Alter ist schon immer überbewertet worden. Das interessiert uns gar nicht. Wir machen alle No-Age-Statements. Ja. In der Zwischenzeit ist wieder Ware da, genügend, ja, auch gelagert und man hat gemerkt, No Age Statement ist schön, Alter ist schönerer. Ja? Und dann hat man gesagt, ja, und jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, für einen 30-jährigen Whisky mehr wie 150 Euro zu verlangen. Ja? Also schreibt man jetzt stolz das Alter wieder drauf, muss natürlich diesen Satz, No Age Statement ist ja hier total toll, wieder ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil der Verbraucher sagt, ja, Grund hast du mir erzählt, Alter spielt keine Rolle und jetzt sagst du auf einmal, wow, der tolle 30-Jährige. Schwierig, ja. Also hat man jetzt wieder gesagt, Alter macht was aus und jetzt kommt auch noch ein bisschen Prestige dazu. Die Distillen wollen wieder sagen, ja, wir haben einen 12-Jährigen, ja, wir haben einen 15-Jährigen und, ja. Und, das ist auch das Letzte, dann, nicht, dass es zu viel wird, auch traut man sich jetzt auf einen Whisky 8 Jahre draufzuschreiben, ne? Oder 5 Jahre oder 4 Jahre. Das hat man sich früher nicht getraut, ja, weil man genau gewusst hat, einen 4-jährigen Whisky kriegst du ums Verrecken nicht los, ja. Heute hast du das richtige Marketing, hast du den richtigen Spruch, Artback the Beast, ja, zum Beispiel, dann kriegst du den auch unter die Menschheit.
Weil du jetzt auch gerade den 8-jährigen ansprichst, Lagavulin war ja da so quasi, also das ist jetzt der prägnanteste, der mir einfällt, der einen 8-jährigen rausgebracht hat, weil deren Flaggschiff war ja immer, ja, doppelt so alt, also 16 Jahre, das war ja so das das Flaggschiff von Lagavulin. Und die haben jetzt vor einigen Jahren einen 8-Jährigen rausgebracht. Inwieweit findest du, passt das dann zusammen, wenn man bedenkt, dass das Markenzeichen von Lagavulin ein, ja, oder die Reifung in Third-Fill-Fässern ist, also Fässer, die schon mehrfach vorher mit Whisky belegt waren und daher schon einiges an ihrer Reifungsfähigkeit abgegeben haben. Was hältst du davon, einem 8-Jährigen Lagavulin?
Ich halte es mal interessant, man traut sich das jetzt, ist ja auch schön, hier spalten sich auch die Whisky-Trinker, manche sagen, wow, toll, dieses junge, frische, fruchtige, sprittige, das mag ich, ja. Andere sagen, nee, die haben schon gewusst, warum sie immer einen 16-Jährigen machen, ausgewogen, passt alles, ja. Also da gibt es jetzt zwei Lager und zwei Parteien. Blöd ist euch, dass der 8-Jährige genauso viel gekostet hat wie der 16-Jährige, fast, ja, wird sich jetzt ändern. Wenn jetzt der neue 16-Jährige kommt, werden wir uns umschauen, was da für Preise auf uns zukommen. Also ich tippe mal zwischen 79 und 85 wird der neue Preis sein. Ja. Dann ist sich der 8-Jährige ein Schnäppchen mit 59, wenn er denn noch da ist. Wie gesagt, das ist jetzt wieder eine Philosophie-Sache und da gibt es verschiedene Lager, die einfach sagen, nee, ich will das alt ausgehen. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Freund des 16er, weil ich sage, da haben sie alles richtig gemacht und die haben schon gewusst, warum sie den machen. Bloß, 16er ist zurzeit knapp, richtig knapp. Schauen wir, ob es da einen findest draußen. Und man muss die jünger werden und da gibt es jetzt Leute, die fahren drauf ab und andere sagen, nee, du, dann kaufen wir lieber einen, weiß ich nicht, 15-jährigen Karl Ila oder weiß der Geier, irgendwas anderes. Es ist Geschmackssache, hier kannst du nichts sagen. Es ist eine andere Welt, es ist eine junge, frische Welt, wie jetzt auch Artback Beastie und was sonst alles an jungen Whiskys rausgekommen ist. Hier kann man nur sagen, wenn dir der schmeckt, toll. Wenn du sagst, der ist mir zu sprittig, auch das muss ich akzeptieren, ist so.
Also ich finde, da liegen schon Welten, also zwischen dem 8-Jährigen und dem 16-Jährigen liegen wirklich Welten dazwischen und mich persönlich, also den 16-Jährigen mag ich wirklich gerne, aber der 8-Jährige spricht mich eigentlich gar nicht an. Was ich aber auch sagen muss, was ich Lagavulin da wirklich hoch anrechne, der 8-Jährige ist ja unglaublich hell. Also man muss schon wirklich gut hingucken, um da noch wirklich Farbe zu erkennen. Aber sie trauen sich das auch. Also sie hätten ja auch Farbstoff reintun können und ihn ein bisschen aufpeppen können oder ja noch deutlich mehr Farbe geben können. Das ist ja mit Farbstoff, also mit Zuckerkulör ohne Probleme möglich. Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben sich wirklich hingestellt und haben gesagt, ja, wir, der Whisky ist halt jung und hat entsprechend auch eine geringere Farbe und ihr seht rein optisch schon, dass er jung ist. Und das, ja, fand ich auch fair. Also wie gesagt, mir schmeckt er nicht, aber ich finde das ganze Produkt nicht unbedingt schlecht oder nicht, ja, vermarktungswürdig.
Da hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, da kann ich jetzt bei dir bloß offene Türen einrennen. Man merkt, du bist auch schon länger im Whisky-Business. Man musste das so machen. Wenn du jetzt hierher gehst und färbst und alles magst, triffst du nicht dieses Kundenklientel, das du eigentlich treffen möchtest. Nämlich den Freak, der sagt, ich will dieses hammerharte, eckige, junge, fruchtige, unausgegorene, unreife Zeug haben. Wenn du diesen Kunden jetzt sagst, dann haben wir schön Zuckerkulör rein, dass er schön dunkel ist, dann brechen bei den Welten zusammen. Das ist ein eigenes Klientel an Leuten, die sagen so, ich will das so haben. Das ist wie ein Ferrari-Fahrer. Ich mag keinen, mir ist er zu laut. Andere sagen, wenn der nicht röhrt, dann ist es kein Ferrari, der muss laut sein, da müssen dir die Ohren abfallen. Und genauso ist bei dem Whisky. Hätten die denn gefärbt, hätten die ein richtiges Problem gehabt. Ich wäre sogar noch eins weitergegangen und hätte den als Fassstärke gemacht, weil dann triffst du alle Freakies, die sagen, das macht mir Spaß, ich will so haben, am liebsten aus der Brennblase raus, noch kuhwarm, so mag ich meinen Whisky. Da war schon ein bisschen Überlegung dabei bei dem Ganzen. Der 16-Jährige ist, jetzt nagel mich fest, aber ich glaube, der ist mit Zuckerkulör, ob man es braucht oder nicht. Wenn ich eine grüne Flasche habe, steht er auf einem anderen Blatt. Da hat er unser Horst Lüning damals sein erstes tolles Video gemacht. Sehen Sie die tolle Farbe? Nein, die sehen Sie nicht, weil es eine grüne Flasche ist. Ja. Hier hat man alles gemacht, um den Eiler-Whisky-Trinker, den gediegenen, überlegten Käufer alles richtig zu machen, den ein bisschen Farbe geben, ein bisschen Rundheit, 16 Jahre, alles geht. Und beim Achter hat man gesagt, so, das ist unsere hier für die wilden Vögel unter uns. Ja. Und darum haben sie das auch mit dem Farbstoff schön gelassen, haben sie toll gemacht. Also Marketing macht ab und zu auch gute Sachen, nicht nur schlechte.
Aber inwieweit, wenn wir jetzt mal die ganzen No-Age-Statements anschauen und den 8-Jährigen, 16-Jährigen, also so die, zum, ja, einen Überblick über die gesamte Whisky-Industrie und deren Entwicklung mal wagt, wie weit bewegen wir uns da aktuell wieder auf so eine Situation wie den 80ern zu, dass wir einfach kurz vor einem Whisky-See stehen aufgrund brutaler Überproduktion?
Also ich hoffe es, ich bin kein Christ, aber ich bete darum, dass das wieder mal ein bisschen kommt, ja. Du siehst ja, wir kommen schon gar nicht mehr nach. Alle Woche kommt eine neue Distille oder eine neue Baugenehmigung. Brauche ich dir jetzt sagen, du bist ja da noch besser in dem Metier drin. Es kommen wahnsinnig viele Distillen. Die brauchen jetzt erstmal 3, 4, 5 Jahre. Die produzieren aber wie die Wahnsinnigen, ja. Es ist irgendwann mal eine Sättigung da. Du kannst nicht statt einer Flasche auf einmal 5 Flaschen saufen. Das hatten wir eben auch in den 70er, 80er Jahren mal, wo wir wahnsinnig viele Distillen hatten, die produziert haben wie die Wahnsinnigen und die Nachfrage nicht da war. Es ist jetzt Jammern auf höherem Niveau, also der Absatz ist da, die Wege sind ja auch neu, man hat früher es nicht so leicht nach China oder sonst wohin liefern können, aber auch da wird sich irgendwann einmal ein Sättigungsgrad einpegeln, wo man sagt, gut, ich kann nicht mehr wie eine Flasche Whisky am Tag saufen. Ja. Es kommen aber immer neue Distillen nach, die so, sag mal so in 5 Jahren langsam anfangen. Wir kennen das vom Import. Ich habe nie eine Whisky-Distille als Originaldistille als Import genommen, weil ich genau gewusst habe, ich rufe hier Geister, die ich in 8 Jahren nicht mehr befriedigen kann. Ja. Am Anfang ist es leicht, nach 3 Jahren First Release zu verkaufen. Ja, kriegst du ganz wenig Flaschen, die habe ich ruckzuck verkauft, da brauche ich nichts tun. Zweites Jahr genauso, drittes Jahr genauso. Die ersten 3 Abfüllungen verkaufe ich auf einem Bein. Ja. Und dann kommen die Distillen langsam und sagen, du, statt 800 Flaschen müsstest du aber jetzt, weil wir haben ja produziert, 2000 Flaschen nehmen. Ja, geht auch noch. Dann musst du 4000, dann 10.000, dann 15.000 Flaschen nehmen und irgendwann bist du dann als kleiner Importeur an deiner Leistungsgrenze. Du kannst es gar nicht mehr wuppen. Ne? Ich will jetzt keine bösen Geister hochbeschwören, Kirchhomen, wo du hinschaust. Alle waren bei kleinen, renommierten Importeuren. Und heute sind sie bei größeren, da kann man sich jetzt streiten, ob es der richtige ist, ist ja egal, aber es wird nach oben hin gemacht, bis sie dann irgendwann mal an Pernod Ricard oder sonst was verkauft werden. Ja. Dich erdrückt dann die Menge. Und genauso haben wir es jetzt hier auch, wenn alle kleinen Distillen jetzt, ob es jetzt, ja, weiß nicht, was alles an neuen Distillen rausgekommen ist, die müssen ja irgendwann mal auch auf den Markt kommen und müssen auch verkauft werden. Dann kommt eins, das wird die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt Distillen, die eine tolle Geschichte haben, wo man sagt, wow, die brauche ich. Und andere, die so vor sich hin dümpeln mit einer Geschichte, wo jeder sagt, du, das interessiert mich gar nicht. Ja, die werden dann auch wieder wegsterben. Und dann werden wir im Kleinen das haben. Ich schätze jetzt einmal, dass das so ein 4, 5 Jahren mal der Fall sein wird, im Kleinen das haben, was wir in den 80er Jahren schon mal hatten, dass einfach ein großes Sterben wieder kommt, dass eine Überproduktion da ist, dass Whiskys wieder länger gelagert werden. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, darum versuchen jetzt die Destillen schon langsam wieder vorzuarbeiten und sagen, du, Alter ist sehr wichtig, ja, das macht sehr viel aus, ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir anfangs angefangen haben, ne?
Also wenn deine Prognose stimmen sollte, dann wird das wirklich eine heikle Situation, weil es sind ja noch einige neue Brennereigründungen geplant, weil zum Beispiel nächstes Jahr soll allein auf Eila eine neue Destillerie entstehen, Eili Brennerei, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, ich habe es bisher nur gelesen und noch mir konnte es noch niemals sagen, wie sie ausgesprochen wird, aber jedenfalls soll dann nächstes Jahr die Grundsteinlegung sein für die neueste und 10. Eila Destillerie. Und wenn dann in 4, 5 Jahren, wie du sagst, ja, so langsam sich der Markt bereinigt, wird es halt schwierig, wenn die da gerade mal ihren ersten 3-jährigen und damit offiziellen Whisky auf den Markt bringen.
Genau das ist mein Reden, wenn sich eine Distille mit irgendwas Tollem hervorhebt. Ich muss jetzt kommen wir auf Brüchladig zurück, mit ihrer Geschichte, dann wird's toll. Wir haben jetzt auch hier möge mir bitte keiner böse sein. Ich glaube, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Necknern, diese glaube ich, die 2 Mädels.
Ja? Ich glaube, ja.
Ja, so. Die waren vor 3 Jahren bei uns auf der Messe in Nürnberg und waren, also ich war hin und weg. Die Mädels waren nett, die waren toll, da hast du gemerkt, die stehen hinter ihrem Produkt, die haben das hier Öko, Bio, alles Mögliche. Also die haben richtig tolle Ideen. Ja. Und der erste Whisky, der ist auch super gut gegangen. Also die haben uns das First Fill aus den Händen gerissen. Es ist ja eine Flasche mit Blümchen drauf, mit allem drum und dran. Also man merkt, das sind 2 Mädels im Hintergrund, die das aber toll gemacht haben. Ja. Aber schau heute mal ins Netz, ob du noch mal Nick Nern liest. Das ist weg, weil sie einfach, die Geschichte, die ist toll, Öko, Bio, alles Mögliche, ist alles prima. Die Blümchenflasche ist toll, aber der Mann sagt, du, jetzt haben wir schon 3 Blumen, war's in Heim, soll ich mir jetzt auch eine vierte kaufen, was soll denn das? Ja, die Geschichte ist sehr, um diese sehr, sehr ruhig geworden, weil es eben nicht die Geschichte ist, die jetzt jeden Whisky-Trinker anpiekst und sagt, ui, das ist ja toll, was die jetzt da machen, ja. Solche, sage ich jetzt einmal, werden nicht die langen Überlebenschancen haben auf dem Großmarkt, auf dem Weltmarkt. Die werden halt dann so ein Local sein wie, fällt mir jetzt in Nürnberg, Elchtuchbrunn oder wie sie alle heißen. Das werden halt dann solche lokalen Leute sein, die da ihr Zeug in ihrem Visitor Center verkaufen, aber auf dem Weltmarkt überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das ist schade. Ja, und da werden wir ja jetzt bestimmt viele böse anschauen und wieder böse schreiben. Aber schau mal, Nick Nern, liest du was in letzter Zeit? Siehst du irgendwo was? Es ist jetzt, glaube ich, die 7. oder 8. Release von denen raus. Du hörst überhaupt nichts mehr von denen, ja. Es ist schade, die Idee ist gut, die Philosophie ist gut, aber es fällt die Story behind. Ja? Es ist einfach, ja, sehr ruhig geworden. Hm?
Apropos Weltmarkt, was ich immer noch so ein bisschen als Damoklesschwert über unsere Whisky-Szene sehe, ist Indien. Also ich meine, der Markt dort ist ja gewaltig. Also dort sind die größten Whisky-Marken der Welt. Das Land hat die höchste Nachfrage nach Whisky weltweit. Das kriegen wir in der westlichen Welt alles nur so gar nicht mit, weil Indien ziemlich abgeschirmt ist. Das heißt, dort gibt es zwar einige bekannte Marken, wie jetzt Johnny Walker oder Lagavulin, aber mit Steuer und Preisaufschlägen, die einfach gewaltig sind. Und deshalb können sich die meisten Inder ja noch gar nicht leisten. Aber sollten diese Steueraufschläge oder Zölle mal fallen, dann wird es für unser Whisky-Angebot hier aber richtig düster. Meinst du, die Situation könnte in absehbarer Zeit eintreten?
Nee, also das ist das Schöne mit Indien. Indien ist ja der größte Whisky-Markt überhaupt, ja. Man glaubt es nicht. Was die wegsaufen, das ist der Wahnsinn, ja. Aber ich würde jetzt einmal sagen, 90% der Ware, die in Indien angeboten wird, die würde ich mir in den Schrank stellen und nicht aufmachen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, die produzieren selber sehr viel. Ja, sie haben ja auch alles. Sie haben die Gerste, sie haben die Produktionsanlagen und sie können günstig produzieren. Sie haben gemerkt, dass sie am europäischen Markt sehr geringen Marktwert haben. BSC, Timo Lamprecht, möge mir das jetzt verzeihen, aber indische Whiskys zu verkaufen, die Kunden schauen mich immer an und sagen, ist jetzt das wirklich ihr Ernst? Ja, es ist eine Alternative zu Japan, weil Japan kannst du nicht mehr bezahlen, weil die abgespaced sind vom Preis her. Es ist eine schöne Sache, dann hast du auch was Asiatisches, dann hast du halt einen indischen, aber das bei uns läuft das nicht so an, die ganze Sache. Es kommt jetzt auch der indische Weihnachtswhisky wieder raus. Ich halte mich sehr raus. Indischer Weihnachtswhisky. In diesem Wort sind schon mal 2 widersprüchliche Sachen drin. Also Inder, die Christen sind, gibt es bestimmt, aber nicht so viele. Die anderen haben alle einen anderen Glauben und die bringen Weihnachtswhisky raus. Also da merkt man, dass Marketing ein bisschen was Falsches macht. Ja. Da hätten sie lieber einen Hindu-Whisky rausgebracht oder sonst was, aber keinen Weihnachtswhisky. Das ist meine Meinung. Ja. Um auf das zurückzukommen, der indische Markt wird ein indischer Markt bleiben, es wird ein Inselmarkt sein, die werden ihre Sachen trinken, aber wie du schon sagst, das Geld sitzt da nicht so locker wie in Japan oder in Singapur oder sonst wo. Die haben einen hohen Verbrauch, aber können sich diese europäischen Sachen nicht so leisten. Und ich glaube auch, dass der Staat da nicht hergehen wird und wird hier Lockerungen einführen. Er schneidet sich ins eigene Fleisch, also seine eigenen Produktionen dann zu kürzen, nur um ausländische Ware zu kaufen. Ich glaube, da haben die gar keinen Bock drauf. Darum wird dieser Markt meiner Meinung nach immer ein schöner Inselmarkt bleiben und sich nicht so entwickeln wie Japan oder wie sie Taiwan, wie sie alle heißen. Auch Taiwan, so schlimm ist der Markt gar nicht. Singapur ist ein schlimmer Markt, Japan ist ein schlimmer schottischer Markt, ja. Aber alle anderen Märkte sind überschaubar, meiner Meinung nach. Ich habe da keinen Einblick. Und ja, Indien wird ein eigener Markt bleiben und ich glaube nicht, dass die schottische Überproduktionen kaufen werden, weil die dann immer noch zu teuer sind für den indischen Markt.
Also an dem Punkt gebe ich dir recht, sehe ich genauso, dass in dem Moment, wo sie halt öffnen, durch Zollabbau oder Steuersenkungen, dass sie natürlich dann damit auch die heimische Produktion gefährden, weil die ausländische Ware was Exotisches ist, Exklusives und plötzlich leistbar und damit schaden sie der eigenen Industrie im Ja, zu Hause. Gebe ich dir absolut recht. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, wir in Europa oder generell in der westlichen Hemisphäre haben indischen Whisky auch deswegen nicht so auf dem Schirm, weil das einfach bei uns auch gar nicht als Whisky verkauft werden darf. Weil ich meine, wir haben dort teilweise Reisdestillat-Beimischungen, es wird im Tetrapack verkauft. Und das dürfte ja bei uns als Whisky gar nicht angeboten werden. Wir haben jetzt auch solche hochwertigen Produkte wie jetzt Paul John zum Beispiel, also die Single Malt Varianten. Da zeigen sie ja schon, dass sie auch wirklich sehr, sehr guten und hochwertigen Whisky produzieren können, der bei uns auch gut ankommt. Aber das ist halt wirklich im Vergleich zu dem, was in Indien produziert wird, ein ganz, ganz kleiner Teil.
Das sind die 10%, wo ich dir gesagt habe, die echt trinkbar sind, die absolut lecker sind, die auch top sind, die qualitativ top sind. Also da gibt's nichts zu meckern. Und der Preis ist ja auch nur, da bist du auf einmal noch unter 50 Euro für Whiskys, wo du sagst, hey, gibt's sowas auch noch, ja. Es ist toll. Aber jetzt haben wir auch das wieder mit dieser Geschichte, ne? Was hast du für einen Bezug zu einer indischen Destille? Also ich überhaupt keinen, weil ich war noch nie in Indien und bin auch nicht scharf drauf, da hinzufahren. Es ist nicht meine Welt, ja. Du hast keinen Bezug und wenn du keinen Bezug zu irgendwas hast, fehlt dir auch der Bezug. Also ich glaube, der Markt wird sich in Deutschland nie so entwickeln bei uns, dass wir jetzt sagen, so, der indische Whisky löst den japanischen Whisky ab. Ich glaube nicht, dass das stattfindet. Also da orakel ich jetzt, da habe ich jetzt eigentlich keine Ahnung mit den Sachen, aber ich glaube nicht, dass das so kommt.
Lieber Michael, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr interessante Stunde, bei der ich, muss ich auch sagen, wirklich viel gelernt habe. Ich danke dir und wünsche dir eine schöne Zeit.
Das wünsche ich dir auch. Recht herzlichen Dank. Hat wieder mal Spaß gemacht. Bist du ja auch ein toller Moderator. Da fließt es bei mir nur so. Da erzähle ich immer gerne. Sollte ich irgendwas Falsches gesagt haben, bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung.